Ja, seid sehr herzlich gegrüßt. Die Predigt ist heute wieder aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, von Vers 25 bis 42. Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Verse 25 bis 42. Das Thema: Was es heißt, Gott und den Nächsten zu lieben, lernst du bei Jesus. Was es heißt, Gott und den Nächsten zu lieben, lernst du bei Jesus. Der erste Punkt: Du liebst deinen Nächsten, wenn du nach dem Vorbild von Jesus keinem von ihnen Hilfe vorenthältst. Das geht hier natürlich besonders um die Menschen, die uns gar nicht passen. Das müssen nicht unbedingt unsere Feinde sein, aber ich sag mal Menschen, denen wir lieber nicht über den Weg laufen und von denen wir hoffen, dass sie uns nie guten Tag sagen. Der Evangelist Lukas, der berichtet von Vers 25, später war da ein Gesetzeslehrer, der stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn: Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ein Gesetzeslehrer, das ist ein Schriftgelehrter mit besonderer Autorität zum Lehren. Also das ist ein Lehrer, der ist im Volk bei allen anerkannt als jemand, der sich auskennt im Gesetz. Also vor allem in den 5 Büchern Mose, da kennt er sich aus. Wenn man den fragt, zu einer bestimmten Frage, was muss ich hier tun, was muss ich da tun, dann weiß der Bescheid. Zumindest denkt er das. Und so ein Gesetzeslehrer, der steht auf, um Jesus auf die Probe zu stellen. Also damals war das so, wenn Jesus zum Beispiel seine Jünger um sich versammelt hat und er wollte sie etwas lehren, was hat er gemacht? Er hat sich hingesetzt. Und das war dann das Zeichen für seine Jünger: Aha, jetzt gibt's eine Unterweisung, da setzen wir uns auch mal hin. Wenn dann einer der Jünger eine Frage hatte, was machte er? Er stand auf und stellte seine Frage. Und so ist es hier zu verstehen. Der Gesetzeslehrer, der hat sich unter die Jünger von Jesus verirrt, hat sich auch mit hingesetzt und er steht auf, um Jesus eine Frage zu stellen. Und Lukas erwähnt, warum er Jesus eine Frage stellen wollte. Er wollte ihn auf die Probe stellen. Also er wollte nicht von Jesus etwas lernen, sondern er will wahrscheinlich gerne wissen, wie denkt der Jesus über das Gesetz? Steht im Gesetz irgendwas drinne darüber, wie ein Mensch das ewige Leben bekommt? Also der Gesetzeslehrer ist davon überzeugt, wie man das ewige Leben bekommt, das steht im Gesetz drinne. Und er ist auch davon überzeugt, ob man das ewige Leben kriegt oder nicht, das hängt damit zusammen, ob man bestimmte Dinge tut und bestimmte Dinge lässt. Vers 26. Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie deutest du es? Der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu dies, dann wirst du leben. Also, Jesus stimmt mit dem Gesetzeslehrer darüber überein, es steht im Gesetz drinne, wie ein Mensch das ewige Leben kriegt. Also in den 5 Büchern Mose steht drin, wie ein Mensch das ewige Leben bekommt. Der Gesetzeslehrer, der ist davon überzeugt, dass Jesus auch von bestimmten Taten ausgeht, die einem Menschen das ewige Leben einbringen. Also das, was Jesus sagt, was steht denn da im Gesetz geschrieben? Was steht da drin darüber, wie ein Mensch das ewige Leben kriegt? Der Gesetzeslehrer ist davon überzeugt, es geht natürlich darum, dass ich bestimmte Dinge tue und mir dadurch das ewige Leben erwerbe. Ja, und dann redet er fast so wie Jesus, der Gesetzeslehrer. Also er fasst das, was das Gesetz von dem Menschen fordert, in dem Doppelgebot der Liebe zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller deiner Kraft. Da steht 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Und da kommt noch das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. 3. Mose 18, Vers 5. Wie hat er das denn zusammengebracht? Also es ist nicht überliefert, dass dieses Doppelgebot der Liebe so weit verbreitet war unter den jüdischen Schriftgelehrten. Aber eins war offensichtlich klar, Jesus, der hat dieses Doppelgebot der Liebe, er hat ständig darüber gesprochen. Also es liegt der Verdacht nahe, dass der Gesetzeslehrer, der Schüler hier, den Lehrer nachplappert. Also, dass er total richtig damit liegt. Das Doppelgebot der Liebe, das fasst richtig zusammen, was Gott von dem Menschen will. So soll der Mensch leben. Jesus sagt ihm dann tatsächlich, du hast richtig geantwortet, tu dies, dann wirst du leben. Ja, also, und man fragt sich ja, wie meint Jesus das jetzt? Also, wir würden ja vielleicht erwarten, du musst an mich glauben. Du musst glauben, dass ich der Sohn Gottes bin und dass Gott mich gesandt hat, um seine Herrschaft aufzurichten. Also an mir entscheidet sich, ob du das ewige Leben kriegst oder nicht. Das sagt Jesus an dieser Stelle nicht, sondern er sagt ihm klar, also tu dies, dann wirst du leben. Also mach dich mal da dran, dieses Doppelgebot der Nächstenliebe zu erfüllen. Also wenn du das vollkommen erfüllst, kriegst du als Lohn das ewige Leben. Vers 29, der Gesetzeslehrer wollte sich selbst rechtfertigen und fragte Jesus, wer ist denn mein Nächster? Also der Gesetzeslehrer will sich selbst rechtfertigen, damit ist wahrscheinlich gemeint, also wer jetzt mein Nächster ist, das steht doch auch im Gesetz drin, ne? Jesus, oder? Das steht doch im Gesetz drin, wer mein Nächster ist. Nicht jeder ist mein Nächster. Mein Nächster, das sind doch meine jüdischen Volksgenossen. Aber vor allem diejenigen, die sich ans Gesetz halten. Also die zum Beispiel, die wie Pharisäer leben. Also die den Sabbat einhalten, die Reinheitsvorschriften einhalten. Das ist doch mein Nächster. Dem gilt meine Liebe. Über den anderen steht doch der Fluch Gottes. Die kriegen höchstens noch einen Tritt in den Hintern. Also er will sich selbst rechtfertigen in seiner Einschränkung dieses Gebotes der Nächstenliebe. Das ist ein ganz bestimmter Teil von Menschen, denen erweise ich Liebe. Die anderen, die haben's. Die anderen, die lieben Gott nicht, mit denen will ich auch nichts zu tun haben. Wer ist denn mein Nächster? Darauf antwortete Jesus, Vers 30, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab, unterwegs überfielen ihn Räuber. Sie nahmen ihm alles weg, auch die Kleidung, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Also Jesus antwortet auf die Frage des Gesetzeslehrer, wer ist denn mein Nächster? Nicht direkt, sondern er erzählt eine Geschichte. Die muss sich jetzt nicht so wirklich abgespielt haben mit dem Samariter und dem Erschlagenen. Alles, was Jesus da erzählt in dieser Geschichte, das kann man sich gut vorstellen, manches aber auch nicht. Also, dass ein Samaritaner ein Vorbild an Nächstenliebe sein soll. Das zum Beispiel kann sich ein Jude der damaligen Zeit gar nicht vorstellen. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Jesus lässt es unbestimmt, um was für einen Mann es sich handelt. Und er beantwortet die Frage des Gesetzeslehrer, wer denn der Nächste sei, dem gegenüber man zur Liebe verpflichtet ist. Er beantwortet diese Frage gar nicht so, wie dieser es erwartet. Denn der weitere Verlauf der Geschichte macht deutlich, dass es Jesus mehr um eine andere Frage geht. Also nicht, es geht ihm nicht so sehr um die Frage, wer ist mein Nächster, sondern wie handelt jemand, der seinen Mitmenschen liebt? Wem bin ich Nächster? Und so wie Jesus die Geschichte erzählt, es ist, ne, dieser Mann, der da unter die Räuber fällt, der braucht Hilfe. Der liegt jetzt halbtot da. Die Räuber haben wahrscheinlich gedacht, den brauchen wir jetzt nicht noch extra erschlagen. Der liegt da, mit dem ist vorbei. Zufällig, Vers 31, kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann dort liegen. Hoffnungen werden wach. Ein Priester. Also ein Vorbild eines frommen Juden. Der kommt herab, heißt so viel wie, der kommt gerade von Jerusalem. Ne? Von Jerusalem geht's bergunter nach Jericho. Der kommt also gerade aus Jerusalem, hat wahrscheinlich gerade Tempeldienst gehabt eine Woche lang. Also war mit hohen Pflichten betraut. Und jetzt sieht er diesen halbtoten Mann da liegen. Aber er ging an der entgegengesetzten Seite vorbei. Also aus irgendwelchen Gründen, die nicht genannt werden, zieht es der Priester vor, dem verletzten Mann nicht zu helfen, obwohl dieser es bitter nötig hat. Der Priester, der kann nicht anders denken, wenn ich jetzt vorübergehe, wird dieser Mann wahrscheinlich sterben. Also er sieht ihn ja und denkt sich, nur schnell weg hier. Die Gründe, warum er das macht, werden nicht genannt und es spielt auch keine Rolle. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass da noch irgendwelche Räuber im Hinterhalt sitzen. Spielt letztlich keine Rolle. Wenn jemand einen Mann, der halb tot ist, so liegen lässt, dann erfüllt er auf keinen Fall das Gebot der Nächstenliebe. Der Priester ist für den Verletzten kein Mitmensch. Das ist das Entscheidende. Der Mann, der da liegt, der kann sich nicht als Mitmensch erweisen. Der ist ganz klar auf der Nehmerseite. Entweder der kriegt jetzt Hilfe oder er verreckt. Genauso, Vers 32, macht es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er sah ihn liegen und ging an der entgegengesetzten Seite vorbei. Priester und Leviten, also der Kern des frommen Volkes Israel, wie man damals gedacht hat. Ne? Die Leviten und die Priester, das sind die, die in Jerusalem den Tempeldienst durchführen. Die vertreten das Volk Israel vor unserem Gott. Wenn die sich nicht darin bewähren, die Hauptgebote des Gesetzes zu erfüllen, dann sieht es mit diesem Volk nicht gut aus. Also wenn die Priester und die Leviten an dem Halbtoten vorbeigehen, wenn sie ihm keine Liebe erweisen, dann braucht es offensichtlich einer Neubestimmung dessen, wer oder was ist eigentlich das wahre Israel. Wen zählt Gott zu seinen Leuten? Es gab damals manche Geschichten, die waren ähnlich gestrickt. Ne? Da kamen Priester vor, Leviten und der einfache Jude. Und in diesen Geschichten war es regelmäßig so, der Priester versagte darin, Gott und seinem Nächsten zu dienen. Der Levit versagte auch, aber dann kam der fromme Jude, der ganz normale Jude vom Lande, der das Gesetz verinnerlicht hat, und er rettet die Reputation seines Volkes. Und jetzt erzählt Jesus von dem Samariter. Vers 33. Dann kam ein Samariter. Und man kann sich in den Gesetzeslehrer hineinversetzen. Oh nein, der will doch das jetzt nicht auf die Spitze treiben mit dem Samariter, oder? Dann kam ein Samariter, der auf der Reise war, an die Stelle. Als er den Mann genauer anschaute, ergriff ihn das Mitleid. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Er setzte ihn dann auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Also die Samariter, ne, das war irgendwie das Brudervolk der Juden. Das geht zurück auf die Vertreibung des Nordreiches, ne, durch die Assyrer, ungefähr 600, 700 Jahre vorher. Und als dieses Nordreich da aus Israel weggeführt wurde, da wurde dort so ein Mischvolk angesiedelt. Einige Juden waren noch dabei, aber auch viele Ausländer, und die haben sich vermischt. Und das war dann später das Volk der Samariter. Für die Juden waren die Samariter schlimmer als richtige Heiden, weil sie für sich in Anspruch nahmen, sowas wie ein Brudervolk zu sein. Das ist ja häufig so, ne? Wenn also die Rheinländer und die Westfalen, die können sich auch nicht so richtig riechen, ne? Vielleicht Wuppertal, ne? Wuppertal gibt's ja eigentlich gar nicht. Es gibt Elberfeld und es gibt Barmen. Oder für den Elberfelder gibt's Barmen nicht. Das ist existiert nicht. Also es ist häufig so, Leute, die eigentlich eng zusammengehören, Völker, Sippen, die können richtig Probleme miteinander haben. Ja, der Samariter. Den stellt Jesus jetzt dem Gesetzeslehrer als ein Vorbild an Nächstenliebe hin. Was hebt Jesus hier hervor? Die Natürlichkeit, mit der Samariter dem Elenden hilft. Es ist überhaupt keine Frage. Also der begreift sofort, also wenn ich ihm jetzt nicht helfe, ich weiß nicht, wann der nächste Durchreisende kommt, der wird sterben. Also später wird deutlich, der Samariter, der hat irgendwie auch eine wichtige Verpflichtung, ne? Also als er den Verletzten beim Wirt abliefert, da sagt er ihm, ich muss jetzt dringend weiter, aber versorge ihn für die nächsten zwei Tage, bis ich wiederkomme. Was Jesus noch hervorhebt, Mitleid. Ich habe das schon häufiger gesagt im Blick auf die Liebe. Ne? Viele betonen, Liebe zeigt sich in Taten, das ist wahr, aber die Liebe ist in ihrem Wesen auch eine Gesinnung. Der Samariter hat Mitleid. Der hat die Gabe, sich hineinzuversetzen in den Elenden. Der kann nachvollziehen. Also wie würde ich mich fühlen? Ich würde dort halb tot liegen. Ich würde noch so mit den letzten Sinneswahrnehmungen, die ich habe, mitkriegen, dass da ein Priester kommt, an mir vorübergeht, und dann kommt ein Levit, geht an mir vorüber, und dann kommt ein Dritter. Ja, geht er jetzt auch vorüber? Oder wird er mir helfen? Also Mitleid. Der Samariter zeigt, was wahre Liebe ist. Also dass Liebe in ihrem Wesen eine Gesinnung ist, die sich in den Nächsten hineinversetzt. Was braucht er jetzt? Welche Not hat er? Und sich dann fragt, kann ich diese Not abwenden? Und wenn ja, natürlich werde ich das tun. Das ist Liebe. Jesus erzählt weiter von Vers 35. Am anderen Tag nahm er 2 Silberstücke aus seinem Geldbeutel und gab sie dem Wirt. Er sagte zu ihm, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, fragte Jesus, wer von den dreien hat an dem, der von den Räubern überfallen worden ist, als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete, der ihm gegenüber Barmherzigkeit geübt hat. Jesus erwiderte, dann geh und mach du es ebenso. Ne, also die Frage, die der Gesetzeslehrer gestellt hat, die war ja, wer ist mein Nächster? Und jetzt stellt Jesus am Ende oder nach der Geschichte dem Gesetzeslehrer die Frage, also wer hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Er dreht es um. Ne? Also was hier zum Ausdruck kommt, ist eine so grundlegende Sache im Blick auf die Nächstenliebe. Jesus lädt den Gesetzeslehrer ein, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Also angenommen, ne, ist ja jetzt Badezeit, ne? Also angenommen, du gehst in den See schwimmen und du kriegst einen Krampf. Und du merkst, ich komme alleine nicht mehr ans Ufer. Ne, Du überlegst dir irgendwann, also das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist, ich rufe so laut ich kann um Hilfe. Da sind ja ein paar Leute. Ne? Ja, und dann siehst du, da springt einer ins Wasser rein, der kommt auf dich zugeschwommen und du merkst, ach nee, das ist ja mein Nachbar, den ich gar nicht riechen kann. Willst du jetzt zu dem Nachbar sagen, hau ab, lass mich absaufen? Nee. Also das, was Jesus hier vollzieht, ist, nimm mal die Rolle eines hilflosen Opfers ein und stell dir die Frage, ist es dir da, spielt es da für dich irgendeine Rolle, wer dir da hilft? Nee, oder? Jeder ist dir recht, der dir helfen kann. Und wenn's ein verfeindeter Nachbar ist. Da fragst du in dem Moment nicht nach. Oder es geht ja noch nicht dreckig genug. Ja, und Jesus empfiehlt uns an, das umzudrehen. Also wenn du dir überlegst, elenden Menschen zu helfen, dann übertrag das. Also wenn es dir so dreckig geht, fragst du nicht danach, wer dir helfen könnte. Und der Elende, der vor dir, der fragt auch nicht danach, wer du jetzt bist. Der braucht einfach nur Hilfe. Ja, der Gesetzeslehrer wird von Jesus am Ende aufgefordert, gegenüber jedermann Liebe zu üben. Und er sagt ihm ja auch, ne? Was sagt er ihm da? Dann geh und mach du es ebenso. Also, lerne du es jetzt fortan, so zu leben wie der Samariter. Und der Gesetzeslehrer, ja, der geht dann wahrscheinlich oder vielleicht hört er sich die Unterweisung von Jesus noch länger an. Es bleibt hier so ein bisschen in der Schwebe. Was will Jesus jetzt dem Gesetzeslehrer eigentlich sagen? Also, dass sein Heil darin liegt, das Doppelgebot der Liebe zu erfüllen, nach dem Vorbild des Samariters. Da muss man ein bisschen genauer gucken. Also fest steht, Jesus geht davon aus, dass seine Jünger nach außen mehr oder weniger als solche zu erkennen sind, die wie der Samariter handeln. Davon geht Jesus aus. Also seine Jünger, mehr oder weniger, haben verinnerlicht, was es heißt, Gott und dem Nächsten Liebe zu erweisen. Die Frage, ob sie das in den Himmel bringt, also ob das die Grundlage dafür ist, dass Gott sie rettet, die wird hier nicht beantwortet. Da müssen wir ein paar Verse weiterlesen. Da komme ich zum zweiten Punkt. Du liebst Gott. Ne? Es ging ja erst einmal bei dem Samariter vor allem um die Frage, also wie sieht das aus, seine Nächsten zu lieben? Wie handelt jemand als Mitmensch? Und jetzt geht es um die Frage der Liebe zu Gott. Du liebst Gott, wenn du auf Jesus hörst und gemäß seinem Willen deinem Nächsten dienst. Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, kamen sie einmal in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Also hier Martha, es handelt sich wahrscheinlich um dieselbe Martha, von der auch der Evangelist Johannes berichtet in seinem Evangelium. Ne? Diese Martha mit ihrer Schwester Maria. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Also die Maria, die tut etwas Unübliches. Sie verhält sich wie ein Jünger von Jesus. Also üblicherweise war es so, ne? Wenn ein Schriftgelehrter sich hinsetzte und anzeigte, er will jetzt seine Jünger unterweisen, dann kamen die Jünger, haben sich drumherum gesetzt. Frauen war es nicht gestattet, sich in den Kreis der Jünger zu setzen. Sie durften am Rande stehen, durften zuhören, mussten sich aber ruhig verhalten. Also Fragen stellen und dergleichen, das blieb eigentlich den Männern vorbehalten. Die Maria verhält sich wie ein Jünger. Die setzt sich wie ein Jünger vor Jesus hin und Jesus belehrt sie direkt. Auch das völlig unüblich. Ein Schriftgelehrter der damaligen Zeit hat in der Regel nie direkt Frauen angesprochen. Er hat sich in der Regel immer an Männer gewandt und hat sie belehrt. Und die Männer, die haben dann ihre Frauen belehrt. Ja, jetzt könnte man fragen, Martha oder Maria, wer ist jetzt das große Vorbild? Die Martha, handelt die nicht wie der barmherzige Samariter? Also, ne? Aufgaben sehen und anpacken. Da kommt ein Gast, ein hoher Gast, ein Schriftgelehrter, nicht irgendein Schriftgelehrter, Jesus, und da ist es doch wohl geboten, Gastfreundschaft zu üben und diesen hohen Gast mit einer schönen Mahlzeit zu bewirten. Und man könnte denken, es wäre doch lieblos von der Maria, dass sie jetzt die Martha all die Arbeit tun lässt und sie selber sitzt einfach nur da. Und mit dieser Einstellung kommt dann die Martha zu Jesus. Vers 40b. Schließlich trat sie, Martha, vor Jesus hin und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Also, das, was Martha hier tut, erfordert enorm viel Mut. Also sie wagt es, einen Mann und einen Gast auf diese Weise zurechtzuweisen. Das gab es eigentlich so gut wie nie. Ja, Lukas hat ja unmittelbar vorher die Begebenheit von Jesus und dem Gesetzeslehrer geschildert. Und Jesus hat dort gezeigt, dass jemand, der seinem Nächsten Liebe erweist wie sich selbst, sich nicht die Mitmenschen aussucht, denen er Liebe erweist. Und jetzt könnte man eben Martha insofern recht geben, als sie mit dem Werk der Nächstenliebe beschäftigt ist. Vers 41, der Herr antwortete ihr, Martha, Martha. Es ist manchmal so ein bisschen, wie liest man's, ne? Liest man's, Martha, Martha, so ein bisschen seufzend. Oder liest man's ein bisschen strenger, Martha, Martha. Und so ist es gemeint. Es ist, Jesus weist die Martha an ihre Schranken. Du machst dir Sorgen um vielerlei Dinge. Eine Sache ist wichtiger als alle. Maria hat diese gute Sache gewählt und sie kann ihr von niemandem genommen werden. Also eine strenge Ermahnung von Martha. Jesus sagt ihr, du lässt die Maria hier sitzen. Und ob und wann wir jetzt zum Mittag essen, das klären wir nachher. Die Maria, die ist um viel wichtigere Dinge bekümmert als du. Die eine Sache, um die es hier geht, also Maria hat diese eine gute Sache erwählt und sie kann ihr von niemandem genommen werden. Und die Sache, um die es hier geht, ist auf Jesus hören. Das ist wichtiger als alles andere. Und Jesus spricht hier vom ersten Gebot im Doppelgebot der Liebe. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Wer erfüllt dieses Gebot? Wer auf Jesus hört. Also auf Jesus hören nicht bloß in dem Sinne, dass er sich die Gebote von Jesus zu eigen macht, sondern dass er als Jünger die komplette Unterweisung, die Jesus ihm gibt, verinnerlicht. Und immer wieder darauf hört. Also das Überraschende, was hier geschieht, ist, Jesus stellt sich an die Stelle des Gesetzes. Also wie oft liest man im Alten Testament, ne? Psalm 119, ne? Der fromme Beter, der will Gottes Willen erkennen und verinnerlichen und er weiß, ja, es ist die Tora, die Gesetze dort, die muss ich verinnerlichen. Dieselbe Haltung hat der Gesetzeslehrer. Und Jesus sagt, die eine Sache, auf die es ankommt, die eine Sache, die darüber entscheidet, ob jemand das ewige Leben kriegt oder nicht, hängt mit mir zusammen. Ob jemand auf mich hört und zum Beispiel darauf hört, wie ich das Gesetz auslege oder beachtet, in welcher Weise das Gesetz von mir spricht. Ja, diese Sache kann ihr von niemandem genommen werden. Und das kann man hier auch mit dem ewigen Leben verbinden, ne? Also eigentlich beantwortet Jesus hier auch die Frage nach dem ewigen Leben. Ob jemand das ewige Leben bekommt oder nicht, hängt letztlich nicht an seiner Stellung zum Gesetz ab, sondern an seiner Stellung zu Jesus. Also, ich fasse nochmal zusammen. Was heißt es, Gott und den Nächsten zu lieben? Du lernst das nur bei Jesus. Das erste, du liebst deinen Nächsten, wenn du nach dem Vorbild von Jesus keinem von ihnen Hilfe vorenthältst. Und das zweite, du liebst Gott, wenn du auf Jesus hörst und gemäß seinem Willen deinem Nächsten dienst. Also wenn wir unserem Nächsten gemäß dem Willen von Jesus dienen, ne, dann sieht die Hilfe manchmal auch anders aus, als der Nächste das von uns erwartet oder haben will. Zum Beispiel lieben wir unseren Nächsten, wenn wir ihm, wenn er noch kein Christ ist, das Evangelium erklären. Der wird vielleicht häufig erst einmal sagen, lass mich damit in Ruhe. Du ärgerst mich mit dem Evangelium. Das ist nicht Ausdruck von Liebe, würde er sagen. Ne? Jesus sagt doch, das ist Ausdruck von Liebe, wenn du deinem Nächsten das Evangelium bezeugst. Oder ne, das Zweite, was ist Ausdruck von Liebe im Sinne von Jesus? Wenn du für deine Nächsten betest, insbesondere für deine Feinde, ne, Bergpredigt, das ist Ausdruck von Liebe. Also, dass wir, wenn wir mit einem Nachbar verfeindet sind, dass wir nicht beten, Herr, bringe deine gerechte Strafe über ihn, sondern Herr, erweise ihm Gnade wie auch mir. Vielleicht geht es dir wie dem Gesetzeslehrer oder wie Martha. Dann nimm dir bewusst Maria als Vorbild. Also das ist, wenn man den ganzen Predigtext jetzt sich nochmal vor Augen führt, wer ist das große Vorbild am Ende? Das menschliche Vorbild, das ist Maria. Man könnte es so verbinden, lerne es wie Maria vor Jesus zu sitzen, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, ihn anzubeten. Und aus dieser Gemeinschaft heraus lerne es, wie der Samariter zu handeln. Darum lass es deine größte Freude sein, Jesus zu kennen und durch Jesus den himmlischen Vater. Und das ist ein Kampf. Ich merke das bei mir auch. Also es ist ein Kampf um Freude. Ne, ich weiß ja nicht, seid ihr heute Morgen von Freude erfüllt darüber, dass es Jesus gibt, dass er euer Erlöser ist, dass er jetzt gegenwärtig ist durch seinen Heiligen Geist? Ist das jetzt, facht das irgendwas an in euch oder denkt ihr an das Endspiel heute Abend? Ja, ihr merkt schon, es ist, uns ist irgendwie so eine Trägheit angeboren. Die werden mal ganz schlecht los. Es ist ein Kampf. Ich wünsche jedem von euch, dass er diesen Kampf aufnimmt, diesen Kampf darum, die größte Freude an Jesus zu haben. Und dann aus dieser Freude heraus seinem Nächsten ein Mitmensch zu werden. Amen.